Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.
Nein, wir sollten mal den Mensch damit reinnehmen. Die Familien, die betroffen sind.
Mir konnte bis jetzt einfach noch niemand erklären, wie denn eine Bejagung zum Beispiel über eine jährliche Quote den Herdenschutz voranbringen sollen.
Das Image ist wichtig. Du bist doch für allen Dreck, was hier schiefläuft, ob es die Gewässerverunreinigung, die Luft, gibt da eigentlich nichts, für was du dir verantwortlich bist.
Guten Morgen oder guten Tag oder guten Abend, je nachdem, wie spät es gerade bei euch ist und wann ihr gerade diesen Podcast hört. Schön, dass ihr da seid zum zweiten Teil unserer ersten Folge von Ehrensache. Und heute bringen wir das zu Ende, was wir in der ersten Folge angefangen haben. Das heißt, wir reden über die Rückkehr des Wolfes nach Deutschland und welche Auswirkungen das auf die Landwirtschaft hat. Wenn ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann würde ich jetzt einfach mal sagen, macht es auf jeden Fall, weil es ist schon definitiv eine Hörempfehlung, oder Gunther?
Definitiv eine Hörempfehlung, Daumen hoch.
Deswegen Gunther, was ist dir aus der ersten Folge so richtig im Gedächtnis geblieben? Worüber hast du vielleicht auch danach noch nachgedacht?
So richtig im Gedächtnis geblieben sind mir die eindrücklichen Bilder, die unsere beiden Schäfer von ihren ersten Begegnungen mit dem Wolf beziehungsweise dem ersten Angriff des Wolfs auf ihre Herden uns gegeben haben. Das sind drastische Eindrücke, bei denen man auch merkt, dass es diesen doch sicher auch hartgesottenen Landwirten sehr zu Herzen gegangen ist.
Genau, und zu Herzen gegangen ist, ihr erinnert euch bestimmt oder vielleicht, den ersten Podcast haben wir genau an der Stelle beendet, weil einfach die Gespräche auch mit den Landwirten immer emotionaler geworden sind. Und ich habe es euch damals schon versprochen, dass dieser Podcast ein Vermächtnis ist für zwei Menschen, die Schäfer sind. Und das darf ich jetzt vorwegnehmen, die Schäfer entweder schon waren oder es bald nicht mehr sein werden. Ob der Wolf wirklich die Ursache dafür ist, das werden wir in den nächsten Minuten besprechen und natürlich werden alle drei wieder zu Wort kommen und du, Gunther und ich, wir werden wieder einordnen. Und um trotzdem das auch nochmal rauszufinden, habe ich beiden die gleiche Frage gestellt. Ich habe sie vor die Wahl gestellt, wenn sie einen Wunsch hätten. Welchen würden sie wählen aus diesen drei Dingen? Wunsch 1 wäre oder die erste Möglichkeit wäre, sie kriegen wieder bessere Preise für ihre Produkte, für das Fleisch, für die Wolle, für die Ökosystemleistungen wie Landschaftspflege und Landschaftsschutz. Die zweite wäre, sie bekommen wieder mehr Anerkennung, dass ihr Berufsstand, also der des Landwirts im Allgemeinen und der des Schäfers im Speziellen, wieder mehr Anerkennung bekommt von der breiten Bevölkerung. Und die dritte Möglichkeit wäre, logischerweise zum Thema passend, der Wolf würde wieder verschwinden. Was glaubst du, haben die beiden gewählt?
Aus dem Bauch raus würde ich jetzt sagen, mehr Anerkennung.
Einer hat mehr Anerkennung gewählt, der andere nicht. Und ich denke aber, das brauche nicht ich sagen, das können unsere beiden Schäfer einfach sagen.
Also das auf jeden Fall würde ich sagen, mit einer angemessenen Anerkennung der Arbeiterlandwirte, da wäre uns wesentlich mehr das Image. Also dass er eigentlich so schlecht gar nicht ist. Das Image ist wichtig. Du bist doch für allen Dreck, was hier schiefläuft. Ob es die Gewässerverunreinigung, die Luft, gibt da eigentlich nichts, für was du nicht verantwortlich bist. Ob du das nur wirklich bist oder nicht bist, das spielt ja keine Rolle.
Also Eberhard Klose hat eben ganz klar gesagt, für ihn ist die Anerkennung viel wichtiger oder wäre viel wichtiger, weil offensichtlich kann er sich mit dem Wolf zähneknirschend arrangieren. Er will ihn nicht haben, das ist ganz klar, aber es wäre für ihn wohl kein Grund, die Schäferei als solches einzustellen. Ihm geht es, glaube ich, wirklich darum, dass er als Landwirt, als Bauer, als Schäfer von den Leuten einfach, zumindest gefühlt aus seiner Sicht, für alles verantwortlich gemacht wird und auch alleine gelassen wird. Bei Kai Kropmann wiederum war das doch deutlich anders zu hören.
Boah, das ist jetzt echt krass. Ich sag's mal so, Nummer 3. Ich würde mir einfach wünschen, er wäre wieder weg. Ist unrealistisch, ist einfach so, aber es ist so. Weil davor haben wir es irgendwie hinbekommen. Wir sind nicht reich geworden. Anerkennung für meinen Beruf, ja und nein. Ich mache das für mich. Es gibt genug Leute, auch hier am Deich, die sagen, Mensch, toll, dass du da bist. Super, dass du die Arbeit machst. Also Anerkennung, finde ich, ist schon da. Klar, das mit den Preisen, das ist immer eine Sache. Aber ich würde mir tatsächlich wünschen, der Wolf wäre einfach nie hier aufgetaucht.
Marie Neuwald vom NABU konnte ich natürlich nicht die gleiche Frage stellen, weil sie, sagt sie auch selbst, keine Weidetierhalterin ist. Von ihr wollte ich das wissen, was du schon angesprochen hast, die sogenannten Problemwölfe. Wie will der NABU oder wie würde der NABU mit Problemwölfen umgehen, die also Weidetiere in großer Stückzahl reißen? Weil natürlich zielt diese Frage auf den nächsten Punkt ab, Wölfe Jagdrecht, also Wölfe schießen, ja oder nein? Hast du schon ein Bauchgefühl, wie Marie Neuwald auf die Frage Wolf schießen, Problemwolf schießen, ja oder nein, antwortet? Oder ist das so, dass du sie da gerade schwer einschätzen kannst?
Ich kann mir nur schwer vorstellen, dass ein Mitglied des NABU vertreten könnte, den Wolf als jagdbares Tier aufzunehmen. Insofern denke ich, sie wird sich gegen die Bejagung aussprechen.
Also grundsätzlich natürlich ist das richtig, dass sie generell erstmal gegen die Bejagung des Wolfs ist. Ihre Antwort hat mich trotzdem überrascht, weil sie doch sehr ausgewogen ist und eben nicht schwarz-weiß malt.
Na, erstmal muss tatsächlich geklärt werden, was bedeutet denn dieser Begriff Problemwolf? Also um welche Probleme handelt es sich hier? Also wenn Wölfe sich aggressiv Menschen gegenüber verhalten, dann ist das auch für den NABU überhaupt keine Frage, dass hier gehandelt werden muss und dieser Wolf im Fachjargon entnommen, aber das meint ja einfach nur getötet werden muss, weil die Sicherheit von Menschen steht natürlich immer an erster Stelle. Bei der Konflikten mit der Weidetierhaltung, also dass Wölfe Weidetiere reißen, ist es uns, aber auch dem Gesetzgeber, also so sind einfach die juristischen Regeln dazu, wichtig, was für einen Herdenschutz hat denn der Wolf überwunden, bevor er die Weidetiere getötet oder verletzt hat. Also für uns ist wichtig, Herdenschutz muss gegeben gewesen sein und eben auch ein gewisser Standard an Herdenschutz, über den sich ja momentan noch auf politischer Ebene gestritten wird, bevor ein Wolf dann zum Abschuss freigegeben werden kann. Aber ich sage es ganz deutlich, also auch für uns als NABU gibt es natürlich Grenzen der Zumutbarkeit gegenüber den Weidetierhaltern. Also man kann nicht immer höhere Zäune fordern, nur damit ein Wolf eben quasi verschont bleibt. Die meisten Wölfe halten sich ja zum Glück auch an Herdenschutz. Und die wenigen, die es nicht tun müssen, da stimmen wir dem Gesetz zu, dem Bundesnaturschutzgesetz. Die müssen in letzter Konsequenz, wenn nichts anderes hilft, eben auch getötet werden. Das ist sicherlich für nicht alle im NABU so ein einfaches Thema. Aber ich muss sagen, aus der praktischen Arbeit jetzt und aus der Erfahrung müssen wir auch so fair sein, wenn wir auf der einen Seite von den Weidetierhaltern den Herdenschutz fordern, also ihnen den sehr ans Herz legen, damit eben so wenig Weidetiere wie möglich gerissen werden, müssen wir auf der anderen Seite aber auch bereit sein, die wenigen Tiere, die sich daran nicht halten, dann auch aus dem Verkehr zu ziehen. Ja.
Tatsache hat mich Marie Neuwald mit der Antwort wirklich überrascht, weil ich auch davor dachte, trotz der Recherche und auch der, also was auf der Homepage beispielsweise steht, dachte ich schon, dass Wölfe schießen auch in letzter Konsequenz, wie sie es sagt, für sie keine Möglichkeit ist. Aber offensichtlich ist es eben doch so, dass die Meinungen gerade auch, zumindest hier vom NABU, der spricht natürlich nicht für alle Naturschützer, sehr differenziert ist und durchaus auch realistisch ist, weil sie eben diesen Konflikt zwischen Wölfen und Weidetierhaltern erkennen. Um es aber einfach nochmal zusammenzufassen, Marie Neuwald hat es auch gesagt, der Wolf ist aktuell nicht im Jagdrecht. Ausnahmegenehmigungen müssen also wirklich vom Ministerium erteilt werden. Das heißt, wenn ein Wolf als sogenannter Problemwolf identifiziert wurde, über DNA-Proben beispielsweise, dann kann es sein, dass das Ministerium dieses Tier zum Abschuss freigibt. Ich wollte aber auch ganz allgemein natürlich einfach wissen, wie alle drei zum allgemeinen Bejagen von Wölfen stehen und nicht nur bei Problemwölfen. Wenig überraschend haben natürlich Kai Krogmann und Eberhard Klose jeweils gesagt, dass der Wolf ganz klar ins Naturschutzrecht, ins Jagdrecht aufgenommen werden muss und dass dann eine gewisse Quote, die sie selbst nicht festlegen wollen, geschossen werden muss. Bei Marie Neuwald natürlich, das überrascht jetzt wiederum nicht, ist der Standpunkt ein anderer. Sie sieht die einfache Bejagung des Wolfes nicht als Lösung und begründet das so.
Ja, also jetzt mal wirklich jede emotionale oder ethische Diskussion beiseite gelegt, ob Jagd jetzt richtig oder falsch ist. Mir konnte bis jetzt einfach noch niemand erklären, wie denn eine Bejagung zum Beispiel über eine jährliche Quote den Herdenschutz voranbringen sollen. Wenn wir uns das mal vorstellen, also ein Wolfsrudel besteht ja durchschnittlich aus 8 Tieren, die in einem Gebiet von durchschnittlich 200 Quadratkilometern ihr Territorium haben. Und ansonsten gibt es da auch keine Wölfe, weil sie ja sehr dieses Territorium sehr streng verteidigen gegen andere Wölfe. Wenn ich in diesem Gebiet mit den, sagen wir jetzt mal 8 Tieren, meine Weide habe und über eine jährliche Quote dürfen da meinetwegen 2 geschossen werden, habe ich ja immer noch 6 Tiere um meine Weide drumherum, die denen gefährlich werden könnte. Also um Herdenschutz kommt man ja auch mit einer Bejagung oder Regulierung oder Schutzjagd, wie auch immer das Wort dafür ist, kommt man ja nicht drum herum.
Glaubst du jetzt, wo du das gehört hast, also die Meinung der beiden Schäfer ist klar, die brauche ich nicht vorspielen, und die Meinung von Marie Neuwald als Vertreterin des NABU, dass da die beiden Seiten irgendeinen Punkt finden, wo sie aufeinander zugehen könnten, oder dass da wirklich Tatsache das erste Mal, für mein Gefühl das erste Mal, die Fronten wirklich richtig verhärtet aufeinander prallen?
Ich glaube, die Fronten sind an diesem Punkt schon verhärtet. Das spielt auf der einen Seite natürlich die Emotion des Verlusts bei den Viehhaltern eine große Rolle. Und auf der anderen Seite kann der NABU nach meiner Meinung wirklich ganz glaubhaft erklären, dass es eigentlich definitiv sinnfrei ist, den Wolf offiziell ins Jagdrecht aufzunehmen und zu bejagen, weil man müsste wirklich ganze Rudel auslöschen, um eine Region wolfsfrei zu machen. Und das steht meiner Meinung nach auch aus ethischen Gesichtspunkten in keinerlei Verhältnis zu dem, was man erreicht, beziehungsweise was man durch effektiven Herdenschutz möglicherweise noch erreichen könnte.
Genau, also so wie du das jetzt siehst, sehe ich das Tatsache auch. Der Wolf, das sagen ja alle, wird nicht wieder verschwinden. Es wäre also auch gar keine politische Stimme da, die sagen würde, wir schießen den Wolf komplett wieder raus aus Deutschland. Und Tatsache, es würde wohl nicht anders funktionieren. Kai Krogmann setzt sich dafür ein, die Deiche beispielsweise wolfsfrei zu halten. Das heißt, sobald dort ein Wolf ist und er nicht weiterzieht, muss er geschossen werden. Natürlich, das würde jetzt vielleicht, würden wir sagen, ja, in dieser einzelnen Region, das ist ja nicht schlimm, dann gibt es ja keine Wölfe. Aber dann haben wir natürlich auch immer dieses Problem, dass die nächste Region und die nächste Region das möchte. Und die Wölfe, du sagst es, die Marie sagt es, auch die Schäfer sagen das, das ist ja bekannt, sind unglaublich mobil, wenn sie das möchten. Die legen am Tag, wenn sie gut drauf sind, teilweise bis zu 50 Kilometer zurück. Und selbst wenn ich also den Deich einmal leer geschossen habe, kehren Wölfe zurück. Ich müsste also wirklich fast schon eine Art Schutzwall aufbauen, übertrieben gesagt. Wolf gesehen, Jäger raus, Wolf schießen. Und das ist natürlich einfach auch politisch gesehen unrealistisch. Ein letzter Diskussionspunkt mit allen drei war natürlich, wenn es zu diesem Wolfsriss gekommen ist. Der Wolf ist eingestiegen, hat den Herdenschutz überwunden, hat 1, 2 oder 5 Tiere gerissen. Wer zahlt das eigentlich? Wer soll das zahlen? Die Antwort darauf war sowohl in den Gesprächen als auch in der Recherche nicht immer eindeutig, wobei gerade in den Gesprächen schlussendlich sich alle drei irgendwie doch grundlegend sehr einig waren. Aktuell ist es so, dass es eine Art Flickenteppich ist. Das heißt, jedes Bundesland hat da eigene Gesetze. Da möchte ich auch gar nicht mehr drauf eingehen, das wäre zu verwirrend. Kai hat schon mal vorgerechnet, dass der Schaden oder dass der materielle Aufwand viel, viel größer ist als nur das eine gerissene Tier. Er hat das Beispiel gebracht, dass in einer Herde, die gerade tragend war, danach Lämmer nicht geboren wurden, weil die Tiere so verstört, schockiert waren, dass es einfach viel, viel weniger Lämmer gab als die Jahre davor. Das konnte er also auch in Zahlen nachweisen. Und allein da redet er von einem Verlust von 25.000 Euro, den ihn keiner ersetzt. Das Gleiche gilt mit den Arbeitsstunden. Es ist so, dass gerade in Niedersachsen, auch in Sachsen, werden die Materialien, die Zäune und dergleichen, die werden mittlerweile zu 100% übernommen. Aber diese Mehrarbeit, die beide sehr gut beschrieben haben, die übernimmt keiner. Und ein Berufsstand, der eh schon sagt, wir sind noch nie reich geworden, wir werden auch jetzt nicht reich, der jetzt noch mehr Zeit aufbringen muss, noch mehr Geld aufbringen muss, das treibt natürlich ihn weiter in die Enge, das setzt diesen Berufsstand weiter unter Druck. Ich würde als allererstes wieder Marie Neuwald zu Wort kommen lassen, weil sie das für mich sehr gut trotzdem zusammenfasst und das auch sehr gut schon mal einleitet, wie den Schäfern, die wenigen, die es noch gibt, finanziell geholfen werden muss, damit die Arbeit nicht nur erträglich bleibt, damit dieses Zusammenleben mit dem Wolf nicht nur erträglich bleibt, sondern damit es auch wirklich aus Sicht des NABU funktioniert.
Also der erste Punkt ist auf jeden Fall nicht nur die Förderung des Herdenschutzmaterials, sondern auch der laufenden Kosten des Arbeitsaufwandes. Dann auf jeden Fall die Förderung an sich der Weidetierhaltung, was Agrarsubventionen angeht, also Stichwort die zukünftige GAP, was aber auch Unterstützung bei der Vermarktung von den Produkten, aber auch der Wertschätzung von Ökosystemdienstleistungen angeht. Und ich würde auch sagen, Informationen, also bessere Verfügbarkeit von sachlichen Informationen zu Wolf und Herdenschutz für Weidetierhalter, aber auch für die Öffentlichkeit.
Ich hatte es schon gesagt, die beiden Schäfer fordern im Grunde das Gleiche. Jeder Cent, der überall entsteht an Schaden, an Mehrarbeit, muss übernommen werden. Und Marie Neuwald sagt genau das Gleiche. Klingt das jetzt hinten raus wieder ein bisschen versöhnlich für dich?
Das klingt versöhnlich und es klingt natürlich auch schlüssig. Die Rückkehr des Wolfs ist meines Erachtens ein derart komplexes Thema, wie die Natur an sich komplex ist. Und solchen Themen kann man sich nicht mit einfachen Lösungen stellen. Und für solche Probleme, wie sie der Wolf den Weidetierhaltern bringt, muss man mit Sicherheit auch im großzügigen Umfang finanzielle Mittel entgegenstellen, um die Schäden aufzufangen und so auch ein Stück Landwirtschaft zu erhalten, das ja für weite Teile unserer Kulturlandschaft zum Teil ja auch essentiell ist.
Richtig, und auch mir ist bei der Recherche dann gekommen, auch nach diesen Interviews, es klingt versöhnlich und ich glaube, an vielen Stellen könnte es auch versöhnlich sein, wenn die Situation für die Schäfer nicht so existenziell gefährdend wäre. Wenn du dich erinnerst, ich habe vor wenigen Minuten gesagt, dass dieser Podcast eine Art Vermächtnis ist für die beiden Schäfer. Einen Tag, bevor ich mit Kai Krogmann gesprochen habe, hat er den Verkauf seiner Herde unterzeichnet. Sein landwirtschaftlicher Betrieb schließt Ende Dezember für immer seine Tore. Das, was sein Vater und er aufgebaut haben, geht an dem Tag zu Ende. Das war auch der Moment, wo das Interview wirklich emotional geworden ist. Ich glaube, das darf ich verraten, dass Kai Krogmann bei der Antwort Tränen in den Augen hatte. Und ich wollte von ihm wissen, wie geht's mit Kai jetzt weiter, nachdem die Schäferei, und er ist mit Leib und Seele Schäfer gewesen, wie es mit ihm nach der Schäferei weitergeht.
Wie geht's mit mir weiter? Witzigerweise habe ich mich um mich selber bei der ganzen Sache nie so richtig gekümmert, wie ich gesagt habe, ich höre auf. Ich habe mich mehr darum gekümmert, dass es den Tieren danach gut geht. Ich habe mich da nie so in den Vordergrund, mich persönlich gestellt. Ich muss mich jetzt so ein bisschen anfangen, in den Vordergrund zu stellen und zu sagen, ich will irgendwo hin. Bis 31.12. bin ich ja noch ein offiziell aktiver Landwirt, obwohl ich an der Landwirtschaft hänge. Irgendwo in mein Herz hängt da dran. Kann ich es einfach nicht mehr. Es geht nicht mehr. Ich muss da tatsächlich zwischen raus für mich und werde auch die nächsten beiden Monate mich intensiv darum kümmern, dass ich mal irgendwo mal bleibe in der Sache. Liegt auch noch ein paar anderen Dingen, dass eben mein gesamtes Leben auf Null gesetzt wurde durch diese Nummer hier. Sowohl privat als auch betrieblich.
Was ich nicht wusste, auch die Zeit von Eberhard Klose als Schäfer ist endlich. 2025 hört er auf, er geht in Rente, aber seine Herde übernimmt niemand. Sein Betrieb wird niemand übernehmen. Er löst ihn auf. Das heißt, auch hier verschwindet wieder ein Schäfer von der Bildfläche. Auch da kamen ihm die Tränen. Wir standen bei ihm, ihn haben wir besucht im Lämmerstall und er kniete zwischen seinen Lämmern. Und als er sich umblickte und ihm klar war, dass es das in nicht mal mehr 4 Jahren nicht mehr geben wird, war auch ein gestandener Mann wie Eberhard Klose auf einmal ja nicht nur nah am Wasser gebaut, sondern einfach sehr, sehr emotional. Und trotzdem wollte ich von beiden oder von allen dreien eine letzte Frage. Ich wollte wissen, ist eine Koexistenz zwischen Wolf und Weidetierhaltern möglich? Bevor unsere Gäste zu Wort kommen, was denkst du jetzt nach diesen Minuten, nach den Interviews, kann das funktionieren oder ist es ein Entweder-Oder?
Trotz aller Emotionen, die ich jetzt auch in vielen Teilen der Gespräche gehört habe, ich war vor unserem Gespräch und ich bin auch jetzt zu Ende unseres Gesprächs nach wie vor davon überzeugt, dass eine Koexistenz absolut möglich ist. Wir können uns nicht anmaßen, dieses Tier jetzt aus Deutschland wieder rauszuschießen. Aber für diese Existenz brauchen wir vor allem eins, wir brauchen robuste Lösungen, die den Weidetierhaltern helfen. Wir brauchen sinnvolle und großzügige finanzielle Förderung und wir brauchen die Einsicht, dass beide Seiten nur miteinander existieren können, wenn sie einander auf Augenhöhe und mit vernünftigem Augenmaß begegnen.
Natürlich ist eine sehr sachliche Antwort, weil klar, weder du noch ich sind davon betroffen. Und als ich Kai die Frage gestellt habe, dachte ich auch, ja, natürlich, er wird ganz klar mit Nein antworten, denn er hat gerade jetzt einen Tag davor seinen Betrieb aufgrund des Wolfes, aus seiner Sicht, ausgrund des Wolfes verkauft. Er hat sein Lebenswerk aufgegeben. Umso erstaunter war ich über seine Antwort.
Also tatsächlich glaube ich, dass das, also vor ein paar Jahren hätte man mir diese Frage gestellt, hätte ich gesagt, nein, klappt nicht, wird nichts. Mittlerweile würde ich sagen, ja, aber dazu brauchen wir eine aktive Bejagung des Wolfes. Wir brauchen ein richtig gutes Management, das sagt, ein Wolf, der Probleme macht, kommt sofort weg. Da wird nicht mehr diskutiert, sondern der verschwindet. Dass Wölfe aktiv bejagt werden, wie jedes andere Wild, was wir in Deutschland haben. Und dass die Maßnahmen, die die Betroffenen treffen müssen, tatsächlich zu 100% übernommen werden. Das heißt auch deren zusätzliche Arbeit. Dann glaube ich daran, dass wir das zusammen bewerkstelligen können. Aber nur unter diesen Gesichtspunkten. Und ansonsten würde ich sagen, nein, klappt das nicht.
Ich bin ehrlich, die Antwort hat mich gerade auch in dem Moment wirklich beeindruckt, weil sie doch auch von einer gewissen Größe zeugt, finde ich, dass er eben nicht alles auf den Wolf schiebt und nicht sagt, entweder oder, ich bin das beste Beispiel, ich musste deswegen aufgeben, sondern dass er immer noch, trotz all diesen emotionalen Dingen, die er erlebt hat, glaubt, dass es unter diesen klaren Bedingungen, die er formuliert hat, die du gerade formuliert hast, möglich ist. Ich habe die gleiche Frage Marie Neuwald gestellt. Natürlich grundlegend, ihre Antwort kann nur ja lauten. Aber auch sie hat eine, wie ich finde, wichtige Ergänzung gemacht.
Ich würde sagen, ja, eine Koexistenz ist möglich von Weidetierhaltung und Wölfen, wenn der Herdenschutz auf einen guten Weg gebracht wird. Die Frage ist doch wirklich, wer bezahlt das? Wie sind die Kosten verteilt? Da könnte man also so viel anmerken, was da momentan noch verbessert werden könnte. Also ich glaube, im Endeffekt wird es ja an der finanziellen Ausstattung der Weidetierhaltung liegen, ob die Koexistenz gut funktioniert oder mit Problemen.
Auch wieder ein sehr differenziertes Statement, wie ich finde. Zum Schluss Eberhard Klose natürlich. Du erinnerst dich noch, was hat er gewählt? Anerkennung, Wolf oder bessere Preise?
Die Anerkennung.
Genau. Eberhard Klose, für den die Anerkennung für seinen Berufsstand wichtiger wäre, der trotzdem ganz klar gesagt hat, ich will den Wolf hier nicht, habe ich die gleiche Frage gestellt. Und er hat für mich dann diese Reihe an überraschenden Antworten Tatsache, ich nenne es mal, perfekt gemacht.
Ich muss sagen, ob wir wollen, wir müssen es.
Können.
Könnten schon, haben ja früher auch gekonnt. Das ist ja nicht, dass wir es nie könnten. Dadurch der Aufwand. Und dann, ich sage, von vor 500 Jahren, ich muss sagen, da war das vielleicht noch komplizierter zu existieren. Das wird, die haben ja deswegen auch den Wolf gejagt. Und da war ja der Adel zum großen Teil angehalten, die mussten Wolfsjagden haben, die waren verpflichtet dazu.
Also auch Eberhard Klose formuliert nochmal ganz klar, natürlich muss es ein Management geben, für ihn heißt Management auch ganz klar bejagen. Heute macht das nicht mehr der Adel, heute machen das Jäger. Aber auch er sagt, wir können mit dem Wolf als Weidetierhalter koexistieren. Und damit sind wir auch fast am Ende des Podcasts. Dir würde ich dahingehend gerne das letzte Wort geben, um dich nochmal zu fragen, hat sich in den vergangenen Minuten dein Bild von dieser Grundfrage der Koexistenz Wolf, Landwirtschaft, Weidetierhaltung geändert oder ist es gleich geblieben?
Ich würde für mich sagen, mein Bild, das ich hatte, hat sich dahingehend verändert, als das Bewusstsein um die Schäden, um die wirtschaftlichen Schäden, die Weidetierhalter haben, um den Mehraufwand, den sie haben, so nicht vorhanden war. Ich fand die Erkenntnis recht gut, dass die Grabenkämpfe, die ja doch in der Öffentlichkeit auch immer wieder ausgetragen werden und zum Thema Wolf immer wieder auch breiten Raum einnehmen, dass die ein Ende finden müssen. Und ich denke, das ist vielleicht das persönliche Fazit, das ich ziehe, dass unsere drei Gesprächspartner eigentlich alle auf einem guten Weg wären, diese Gräben zu schließen.
Danke, Gunter, für deine letzten Worte. Ich selber möchte einfach gar kein Fazit mehr geben. Unsere Gäste konnten das natürlich besser als ich. Trotzdem möchte ich, dass Kai Krogmann nochmal was am Ende sagt. Einfach, weil er unter dem Wolf am meisten gelitten hat. Und das, was er zu sagen hat, das ist, glaube ich, nicht nur für Schäferinnen und Schäfer interessant. Damit spricht er den meisten Landwirten, vielleicht sogar allen aus der Seele. In diesem Sinne möchte ich mich bei euch fürs Zuhören bedanken. Freue mich, wenn ihr in 3 Wochen wieder einschaltet hier bei Ehrensache, dem Maschinenring-Podcast. Und die letzten Worte, Kai, gehören dir.
Nein, wir sollten mal den Mensch damit reinnehmen. Die Familien, die betroffen sind. Das Problem nach einem Wolfsangriff ist, das bleibt in einem drin. Und das wird immer mehr und das zieht sich in die Familie rein. Bei einem Wolfsangriff sollte die Politik, und ich hoffe, irgendein Politiker hört das hier, dass diesen Menschen mal jemand zur Seite gestellt wird, die denen im Kopf mal helfen. Die da hingehen und sagen, erzähl mir mal, musst du dir was von der Seele reden? Hast du da irgendwas, womit du im Kopf nicht klarkommst? Durch diese erlebten Dinge, die man gesehen hat. Das kann ja auch mal sein, dass Kinder sowas zu sehen bekommen. Das ist alles schon passiert. Da muss die Politik ran und sagen, auch diesen Menschen muss mal weiterwirkend geholfen werden. Nicht nur mit Zäune und Geld oder irgendwas. Da muss mal jemand hin, der sagt, ich helfe euch da mal. Ich ziehe euch durch diese Geschichte mal mit durch. Wir haben Leute in Deutschland, die sind ausgebildet für so etwas. Also quasi so eine Art, ja, wie soll ich das sagen, Seelsorge. Auch das muss mal sichergestellt werden. Weil ich glaube, da haben ganz viele Probleme mit und die gehen damit nicht nach außen und fressen das in sich rein. Das habe ich auch ganz lange gemacht und das ist falsch, das geht nicht. Also es reicht bei mir, gewisse Sätze von Leuten aus, um Bilder im Kopf sofort wieder zu haben. Und sofort kippt meine Stimmung. Und da muss man ran, weil sonst leidet irgendwann das soziale Leben und dann steckt der Wolf oder diese erlebten Dinge überall drin, im ganzen Alltag. Und das darf nicht passieren.
Ehrensache, dein Maschinenring-Podcast.